freue mich, hier zu sein. Bei euch muss man immer darauf achten, dass man nach rechts und nach links schaut, damit man irgendwie alle mitnimmt. Das ist aber auch gut und kein Problem. Ja, ich fühle mich mit euch verbunden. Ich freue mich immer, wenn ich auf dem Weg hierher bin, obwohl das ja letzte Zeit nicht so oft war. Wobei ich vor einem Jahr war ich, glaube ich, hier im Januar das letzte Mal. Und davor habe ich auch hier über Kasachstan berichtet an einem Abend. Da kann ich mich noch gut erinnern, ist aber auch schon ein bisschen her. Ich freue mich, dass ich euch ein bisschen mit hineinnehmen darf am Anfang, was wir da gerade so erleben. Und vielleicht ermutigt euch das auch. Und ihr könnt auch dafür beten. Das würde mich freuen. Ich bin absolut dankbar, dass ich im Rahmen meiner Tätigkeit für Neues Leben als Evangelist auch in Kasachstan aktiv sein darf. Also Neues Leben gibt mir da große Freiheit. Und Das ist sehr schön. Also da freue ich mich, das ist echt ein Segen. Und in Kasachstan erleben wir so einiges. Ihr seht hier auf der Folie, dass Kasachstan der Mittelpunkt der Erde ist. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Hier auf der Karte, das ist Zentralasien. Eigentlich könnte man sagen, drumherum ist Krieg und in Kasachstan herrscht Frieden. Also im Norden ist ja Russland, ihr seht im Westen, Südwesten der Iran, die Golfregion, aber auch die anderen zentralasiatischen Länder. Da gibt es politische Spannungen in Kirgisistan, Tadschikistan hat Grenzkonflikte mit Afghanistan, Pakistan hat vor 3-4 Wochen Afghanistan angegriffen und so weiter. Turkmenistan ist ein ganz geschlossenes Land, wo es ganz, ganz schwer ist, mit dem Evangelium irgendwie reinzukommen. Und Usbekistan hat sich seit einigen Jahren, ist es dort besser geworden, eine vernünftige Regierung. Und Kasachstan, da ist viel Frieden, obwohl das ein autoritärer Staat ist, obwohl die Kasachen Muslime sind, haben wir so viele offene Türen fürs Evangelium dort. Und das ist wirklich erstaunlich. Und weil das so mittendrin ist, glaube ich, hat das auch eine große Bedeutung. Und das Besondere ist, dass die Geschichte der Gemeinde Jesu in Kasachstan noch so jung ist. Also in den Anfang der 90er Jahren wusste man nur von 5 an Jesus gläubige Kasachen in ganz Kasachstan. Das muss man sich mal vorstellen. Ich war zum ersten Mal dann 94 da. Und da haben wir ja Erweckung erlebt dann in den 90er Jahren. Da kamen so 10.000 Kasachen zum Glauben. Und es gibt eben noch eine Besonderheit, dass die Kasachen, viele Kasachen mögen die Deutschen. Das hat mit der russlanddeutschen Geschichte zu tun. Ja, das geht, also die Deutschen sind nicht überall so beliebt auf der Welt, aber in Kasachstan schon. Und den Russen trauen sie nicht über den Weg und den Amis auch nicht, interessanterweise. Obwohl die Amis viel aktiver sind und schneller sind, auch was Mission angeht und so weiter. Aber wir als Deutsche haben da eine besonders offene Tür. Und deswegen ist immer mein Anliegen, viele mit nach Deutschland, nach Kasachstan zu nehmen. Und wir haben in diesem Jahr 9 Missionsreisen praktisch nach Kasachstan, also unterschiedlicher Art. Optikerreise, Jugendcamp, Kindercamp, Baueinsätze. Wir haben eine Studienreise. Bitte? Nein, nein, das kann ich nicht. Ich bin 2-mal im Jahr bin ich mit dabei. Und genau. Ja, hier, das kennt ihr, da erleben wir auch so viel Schönes. Das Team, die Optiker, bereiten sich jetzt vor für die nächste Reise. 14. Mai fliegen sie. Und das hat ja damals Manfred und Gudrun begonnen, 2004. Und das ist einfach eine Erfolgsgeschichte, man kann das nicht anders sagen. Ich habe gerade letzte Woche, da ist ein Optiker ausgefallen und dann fiel mir noch einer ein, so ein junger Mann. Den habe ich angerufen und der kommt jetzt mit. Das war, obwohl er überhaupt nicht spontan ist, das ist ein junger Optikermeister. Das ist der 10. Optiker, der jetzt mit nach Kasachstan kommt. Und der freut sich wie Bolle und seine Eltern sind Pastoren und die freuen sich auch. Die Gemeinde steht dahinter, das ist total schön. Und wir können dort wieder den Menschen dienen. Wir sind in muslimischen Dörfern, kasachischen Dörfern und da kommt es besonders gut an. Und die Leute sind erstmal skeptisch, aber wenn sie dann merken, wie viel Liebe dahinter steckt und dass wir es wirklich gut mit ihnen meinen und dass wir ihnen nur Gutes tun wollen und dass da kein Haken dran ist, dann bricht oft das Eis und dann gibt es ganz, das ist hier so ein bisschen, wird bei den Bildern deutlich, dann entsteht Vertrauen und dann wird es auch sehr emotional. Genau, die Kinder spielen immer auch eine große Rolle. Und ich erzähle euch mal ganz kurz zwei Sachen hier. Diese Frau bei unserem letzten Einsatz im Mai, das war unsere Rekordschlechtseherin. Die hatte minus 27 Dioptrien. Das gibt's ja. Und wir können ja nicht allen dann so helfen, die so schlecht sehen, weil es auch mit Zylinder zu tun hat, mit Hornhautverkrümmung und all den anderen Dingen. Aber dieser Frau konnten wir tatsächlich helfen, haben ihr eine Spezialbrille hier in Deutschland angefertigt. Die Frau hat drei Kinder und hat die noch nicht gesehen. Also die kann die nur an ihren Stimmen unterscheiden. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, als die die Messbrille aufhatte mit den richtigen Gläsern und sehen konnte, was das bedeutet hat für sie. Ja, das sind wunderbare Geschichten. Hier so eine besondere Geschichte. Der Mann im Rollstuhl, das ist derselbe, rechts und links, der kam an und hatte einen Schlaganfall, war noch so halbseitig gelähmt mit seiner Frau. Und Alexander, er ist ja Krankenpfleger, unser Leiter, den ihr da links seht, der ist so immer sehr nah, der geht direkt auf Leute zu, kommt auf seine Augenhöhe, spricht mit ihm, sagt, was ist denn passiert, ermutigt ihn und so weiter, schon als er ankam. Und fragt ihn dann, und das war für ihn schon merkwürdig, dass sich jemand ihm so zuwendet. Gerade so kranke Menschen werden einfach nicht so beachtet in dieser Gesellschaft. Dann fragte Alexander ihn, wer ist denn die Frau, die du da mitgebracht hast? Das war seine Frau. Und dann, bevor er antworten konnte, sagte sie, das ist meine Schlange. Ich bin seine Schlange. Ja. Und dann sagt Alexander, wieso seine Schlange? Ja, was denn sonst? Ja, zum Beispiel Schaf. Wieso Schaf? Ja, ein Schaf ist geduldig, sanftmütig, langmütig. Und dann sagte sie so in einem ganz aggressiven Ton, nee, da bleibe ich lieber Schlange. So, ne, das war der Anfang mit ihr. Und dann durchlaufen die ja so verschiedene Stationen bei uns. Und wir beten ja, und viele beten für uns, dass wir einfach die Menschen lieben, so wie sie sind. Und dass wir können ja nicht so offensiv evangelisieren, sondern es geschieht ja erstmal durch diese Tat, durch diese Hilfe und dass wir die Menschen wertschätzen. Und dann werden ja erst die Daten aufgenommen, dann kommt die Autorefraktion, dann kommt die richtige Messung mit der Messbrille und den Gläsern, dann wird die Brille ausgesucht, die Brille wird dann noch angepasst und so weiter. Das sind 5 Stationen, das dauert ungefähr eine Stunde. Und als sie fertig waren, merken wir, möchte die Frau etwas zu uns sagen, so zu unserem ganzen Team. Also sie hat das so eine Ankündigung, ja. Und stellt sich da vor unser Team und fängt an zu weinen und sagt, sie haben in der letzten Stunde so viel Liebe erfahren, wie in ihrem ganzen Leben noch nicht. Sagt die Frau, die Schlange. Und ja, das ist immer total bewegend und so ein Gänsehautmoment. Auch wenn man merkt, was Gottes Liebe vermag. Und dann haben wir gefragt, ob wir für sie beten können noch. Das wollten sie auch. Und dann erklären wir immer, dass wir zu Jesus beten. Also wir überfallen die nicht, sondern wir sagen, warum wir zu Jesus beten. Wir erklären ganz kurz das Evangelium, fragen sie, ob sie das wollen. Wir sind ja Muslime. Und dann wollten sie das, beide haben geheult und wir haben da für sie gebetet und haben sie dann Kontakt hergestellt zu unserer Missionarin dort in der Region. Ja, und dann zum Schluss brachte Alexander sie noch zum Auto und dann drehte sie sich zu ihm rum und sagte, übrigens, ich bin jetzt keine Schlange mehr, ich bin jetzt ein Schaf, sagt sie. Ja, unglaublich, ne? Wenn sie das wirklich ernst meint, wovon ich ausgehe, dann das ist unglaublich, was da in ihrem Herzen passiert ist. Ja. Ja, hier vielleicht noch eine Sache. Das sind alles Waisenkinder aus dem Waisenhaus. Das sieht hier schön aus auf dem Bild, aber die haben alle traumatische Erfahrungen gemacht, die allermeisten. Die werden bis 17 sind die im Waisenhaus und dann werden die entlassen und sind aber nicht lebensfähig, weil sie nichts gelernt haben. Die werden einfach nur versorgt. Und dann gibt es so Statistiken, dass 70% nachher strafrechtlich verfolgt werden, weil die irgendwo in der Kriminalität oder in der Prostitution landen. Und das ist wirklich ein Problem in ganz Kasachstan. Da werden auch Kinder hingesteckt, die Eltern haben, aber wo der Staat einfach die Kinder rausnimmt, wo Gewaltproblematik ist oder Alkoholproblematik und so weiter. Und da haben wir zwei Projekte, die wir unterstützen, die sich um diese Jugendlichen kümmern. Manche haben schon wieder Kinder von diesen Jugendlichen. Und hier seht ihr in der Mitte Viktor. Wir haben drei Jugendcamps jetzt schon durchgeführt. Jetzt kommt das vierte Jugendcamp dieses Jahr. Und vor 2 Jahren hat Viktor schon eine Bibel bekommen und eine Bibel gelesen. Letztes Jahr ist er zum Glauben gekommen auf dem Jugendcamp. Und dann hat sich seine Frau auch bekehrt. Wir haben dann ihn getauft. Ihr seht das oben rechts. Das ist sehr schön. Er hat erzählt, er ist mit seinem Bruder ins Kinderheim gekommen. Seine Mutter hat sie dort abgegeben. Er war 5 Jahre alt und er hat immer darauf gewartet, dass seine Mama kommt und ihn wieder abholt. Und sie kam nie und hat ihn nicht abgeholt. Mit 12 Jahren hat er begriffen, dass sie wird nicht mehr kommen, mich hier abholen. Und dann, naja, haben die dann ihre Erfahrungen auch, ich sage, 90% waren negativ im Kinderheim. Nachher kommen sie im Leben nicht zurecht. Und das ist so wunderbar, die Arbeit, die dort Bachit und Chinar, das sind links dieses Ehepaar Kasachen, die damals auch in den 90er Jahren zum Glauben kamen, die sich jetzt um diese Jugendlichen kümmern. Wir haben letztes Jahr dieses Haus erworben und kernsaniert. Und das ist auch ein Wunder, erstmal, dass wir die Finanzen dafür zusammenbekommen haben. Und wir sind mit 12 Handwerkern dorthin. Die 12 Handwerker haben 8 Tage lang gearbeitet und haben das Haus komplett kernsaniert. Komplett neue Elektrik, Heizung, Sanitär. Wir haben 3 Bäder gemacht mit Fliesen und allem, neue Fenster. Also es ist unglaublich, was in den 8 Tagen 12 Handwerker hinkriegen. Parallel, das ist wirklich ein Wunder. Und jetzt treffen die sich dort. Das hat so eine Dynamik gegeben für diese jungen Leute. Die treffen sich 3-mal in der Woche, sind sie dort zusammen. Ansonsten versuchen sie zu studieren oder eine Ausbildung zu machen. Die wohnen dort nicht. Aber es gibt so ein paar Zimmer, die sind so als Notunterkünfte da, wenn irgendwas mal nicht klappt. Hier unten seht ihr schon die Kinder der Kinder. Ja, die haben dann auch sehr früh ihre Beziehung und ihre oder heiraten und haben dann wieder Kinder. Also das ist schon eine sehr wichtige Arbeit. Ein ganz kurzer Hinweis noch, wir machen 5-6 Hilfstransporte, wer da was beitragen möchte. Ich kann diesen Post, also wir sammeln jetzt in Wölmersen, das geht dann nach Straßenhaus, da steht ein Container und wir haben immer einmal im Jahr einen Transport im Westerwald. Und wer da irgendwas hat, also nicht nur gute, gut erhaltene Kleidung, Wintersachen, Kindersachen, Spielsachen, auch hier Bettdecken, Kissen, Rollatoren, Rollstühle, solche Sachen. Nur das ist ein kleiner Hinweis. Ich weiß, es ist ein bisschen weiter Weg, vielleicht nach Wölmersen was zu bringen, aber das könnt ihr machen am 9.5., wenn ihr da was habt, wo ihr sagt, das ist gut, ich weiß nicht, wo es hingeben soll, dann nehmen wir das gerne. Genau, ich war auf der JUMICO, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Jugendmissionskonferenz in Stuttgart. Es kommen viele, also diesmal Rekordzahl, ich glaube 6.000 junge Leute kommen da zusammen. Wir waren zum ersten Mal mit Hoffnung für Kasachstan da, weil wir wollen, dass junge Menschen mit nach Kasachstan kommen. Das Problem war, dass die Russlanddeutschen, die haben wir nicht erreicht, weil die dort geboren sind, die wollten da nie mehr hin, ja, weil das war ja nicht ihre Wahlheimat. Die haben dort Schlimmes erlebt, die waren froh, dass sie da weg waren. Und jetzt sind die Kinder oder die Enkel, die sind offen, die wollen nach Kasachstan und die sprechen zum Teil noch Russisch. Und das ist perfekt. Und wir haben 5 verschiedene Projekte im Land, wo sie praktisch ein Auslandsjahr, FSJ oder ein halbes Jahr machen können. Und falls ihr junge Leute kennt, die nach der Schule so einen Einsatz suchen, könnt ihr sie gerne aufmerksam machen. Wir haben das auch auf unserer Homepage ist da alles aufgeführt. Ja, soweit. Herzlichen Dank, dass ich euch das so ein bisschen mitnehmen darf. Jetzt muss ich erstmal hier wieder meine Präsentation starten oder meine Predigt. Jetzt dürft ihr einen Moment ausruhen. Ja, das ist das Thema Gesandt, wie ich meinen Glauben natürlich, mutig und echt teile. Ich habe einen Bibeltext mitgebracht aus Lukas 10, die Verse 1 bis 12. Ich bin 2-mal im Jahr bei den Chinesen in Essen, chinesische Gemeinde, Und die Chinesen haben die Gewohnheit, alle Bibeltexte immer zusammen laut zu lesen. Das ist sehr beeindruckend. Die lesen viele Bibeltexte im Gottesdienst. Und ich dachte, wir lesen das auch mal gemeinsam, weil ihr das ja alle, denke ich, gut sehen könnt. Also wer es gut sehen kann. Nee, ist ein bisschen zu klein. Ja, tut mir leid. Ja, okay. Also dann die, die es lesen können. Ich gebe mal so ein bisschen den Takt vor und dann lesen wir das gemeinsam. Ja, die Projektion ist ein bisschen klein. Oft ist sie in Gemeinden etwas größer, aber ich finde das, ja, noch okay. Danach bestimmte der Herr 70 andere Jünger und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen: Die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Geht nun, seht, ich sende euch die Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Sandalen. Haltet euch unterwegs nicht mit langen Begrüßungen auf. Wenn ihr ein Haus betretet, sagt als erstes: Friede sei mit diesem Haus. Wenn dort jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, den ihr bringt, wird der Frieden auf ihm bleiben. Wenn aber nicht, wird der Frieden zu euch zurückkehren. Bleibt in dem Haus, in dem man euch aufnimmt. Esst und trinkt, was man euch dort gibt. Denn wer arbeitet, hat Anrecht auf seinen Lohn. Geht nicht von Haus zu Haus, um eine andere Unterkunft zu suchen. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, esst, was man euch anbietet. Heilt die Kranken, die dort sind, und verkündet den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und man euch nicht aufnimmt, dann geht durch ihre Straßen und ruft: Selbst den Staub, der sich in eurer Stadt an unsere Füße geheftet hat, wischen wir ab, damit ihr gewarnt seid. Aber das sollt ihr wissen: Das Reich Gottes ist gekommen. Ich sage euch, Sodom wird es am Tag des Gerichts noch erträglicher gehen im Vergleich zu solch einer Stadt. Ja, vielen Dank. Soweit der Text. Wenn ich mal anknüpfen darf an diese Geschichte mit der Frau, die sich als Schlange bezeichnet hat, und wir sehen, was Gott so vermag oder was Gottes Liebe vermag, dann stelle ich mir die Frage generell: Wie kriegen wir das irgendwie hier nach Deutschland transportiert? Also, dass wir Menschen so dienen können, dass sie erkennen, wie sehr Gott sie liebt. Das ist so für mich die Frage. Es würde ja nichts bringen, einen Sehtest anzubieten wahrscheinlich, weil die Leute sich alle eine Brille leisten können und die Sehtests ja auch kostenlos sind in der Regel. Also was müssten wir tun, damit die Menschen erkennen, wie sehr sie geliebt sind und dass Gott uns als Werkzeuge benutzt für die Liebe Gottes zu den Menschen? Es gibt hier in dem Text, das haben wir gleich gesehen, so ein paar Besonderheiten. Ich weiß nicht, wie er normalerweise damit umgeht, die ja auf den ersten Blick keinen Sinn machen, für uns zumindest. Also keinen Geldbeutel mitnehmen, keine Taschen, keine Sandalen, sich nicht mit langen Begrüßungen aufhalten. Also ich habe mich daran jetzt nicht gehalten, auch wenn ich mehrere Tage unterwegs bin, halte ich mich nicht an diese Anweisung. Ja, man könnte jetzt sagen, ich nehme die Bibel nicht wörtlich. Und in dem Fall stimmt das ja. Also ich mache das so nicht. Also wir können diesen Text nur auf dem Hintergrund der damaligen Kultur verstehen. Und das wollen wir heute versuchen und die Prinzipien dahinter verstehen und es dann auf uns heute übertragen. Und da habe ich so einige Punkte, die ich herausnehmen möchte, dass wir verstehen, was das für uns heute bedeutet. Und es gibt gleich am Anfang so eine Besonderheit, wie ich finde, die mich in Stocken gebracht hat. Und zwar, ihr seht das hier, Vers 2, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Also das ist für uns klar, das muss auch nicht irgendwie übertragen werden. Ne? Wir kennen das auch, Ernte und so. Und damals fehlten schon die Arbeiter, die Not war groß und heute ist es genauso. Die geistliche Not ist groß, es fehlen die Arbeiter, die in die Ernte gehen. Und das Gebet muss am Anfang stehen, das ist uns auch wichtig. Das ist sogar der Schlüssel für die Mission. Aber hier an der Stelle, dass es danach kommt, ne, zuerst steht ja, der Herr schickte sie zu zweit voraus in alle Städte, also die standen ja schon Gewehr bei Fuß, die waren ja schon berufen, die waren ja schon losgeschickt, ja. Und dann sagt, jetzt bete, dass der Herr Arbeiter in seine Ernte sendet. Und sie hätten ja sagen können, ja, aber wir gehen doch schon. Und das brachte mich auf den Gedanken, dass es diesen engen Zusammenhang gibt, wenn ich so nachdenke, zwischen Gebet und Bereitschaft zu gehen. Und es ist tatsächlich so, dass die, die beten, auch die sind, die gehen. Man selbst wird zur Gebetserhörung, sozusagen. Das passiert immer wieder. Also Leute, die dieses Gebet ernsthaft beten, ich weiß nicht, ob ihr dazugehört, ob ihr ernsthaft für Arbeiter in die Ernte betet, das kann man eigentlich nicht, ohne nicht selbst bereit zu sein zu gehen. Ihr kennt das ja aus den Spenderbriefen von den Missionswerken, wenn die schreiben, betet dafür, dass das Geld zusammenkommt. Und das ist natürlich auch clever, ne? Die wissen, man kann ja nicht ernsthaft dafür beten, dass Gott das Geld schickt und selbst auf seinem Geld sitzen bleiben, ja? Weil Gott sich nicht veräppeln lässt. Ja, ist doch klar. Also wer ernsthaft dafür betet, wird auch selbst das tun, was er kann. Und so ist es letztendlich auch hier. Mission beginnt mit dem Gebet um Mitarbeiter und die Bereitschaft, selbst einer zu sein. Und ich denke, wenn wir ernsthaft beten, und das nicht nur so eine Formel ist, wenn uns das wirklich auf dem Herzen liegt, dann sind wir auch selbst bereit zu gehen. Dann geht's los. Ja, ich habe jetzt mal so einige Punkte herausgegriffen, die wir verstehen wollen und die wir dann auf uns heute übertragen wollen. Das erste ist, Gott bereitet Menschen vor, finde sie. Ich gehe jetzt nicht chronologisch den Bibeltext durch, sondern greife so einige Punkte heraus. In Vers 6 steht, wenn dort jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, den ihr bringt, wird der Frieden auf ihm bleiben, wenn aber nicht, wird der Frieden zu euch zurückkehren. Ich glaube, wir würden heute sagen, wenn ein Mensch offen ist für das Evangelium, ne, wir sagen, oh, der ist offen für das Evangelium. Also viele sind nicht offen, aber der ist wirklich offen für das Evangelium. Und es gibt da draußen Menschen, die sind offen für das Evangelium. Das Problem ist nur, wir wissen nicht, wer das ist. Ja. Also wir müssen die irgendwie finden. Ja. Und wir müssen vielleicht viele Fragen, die uns erstmal eine Absage erteilen, bis wir zu dem einen kommen, der tatsächlich offen für das Evangelium ist. Und mir ist das so deutlich geworden in Kasachstan im Umgang mit den Muslimen. Weil dort wird das so richtig sichtbar, dass Gott Menschen vorbereitet hat. Also wir können ja nicht, sagte schon, so offensiv evangelisieren, aber dann merken wir, da hat Gott jemand vorbereitet. Wir können für den beten und wir können ihm den Weg zu Jesus zeigen. Das sind Menschen, die Gott vorbereitet hat. Zum Beispiel haben wir bei dieser Reise Balapan kennengelernt. Sie wohnt in einem kleinen Dorf, ein kasachisches Dorf, muslimisches Dorf. Und Jesus spricht zu ihr im Traum, das erleben ja Muslime, und steht im Traum vor ihr. Sie war in einer Krisensituation und deshalb wahrscheinlich offen dafür. Und Jesus sagt zu ihr, lies die Bibel. Und sie sagt, ich bin Muslimin, ich lese doch nicht die Bibel. Ja, ich lese vielleicht den Koran, aber nicht die Bibel. Und dann hat Jesus dreimal zu ihr gesprochen und sie hat sich immer geweigert. Und beim dritten Mal, und da waren Monate lagen dazwischen, dass Jesus ihr wieder erschien und dann hat sie angefangen, die Bibel zu lesen. Und dann kam ein Missionsteam in diesen Ort und sie ist dann zum Glauben gekommen. Sie sagt heute, ich liebe Jesus und ich liebe die Bibel. Und sie hat so die Gabe des Gebetes. Sie betet und Gott hört ihr Gebet. Und sogar Muslime kommen heimlich zu ihr bei Nacht. Oder sie sagen nachher, du darfst jetzt nicht erzählen, dass ich zu dir gekommen bin. Weil sie wollen, dass sie für sie betet. Weil sie diesen Ruf hat, dass sie zu einem lebendigen Gott betet. Ja, das vielleicht nur so. Das ist Kasachstan. Aber ich bin der Überzeugung, dass auch hier Gott Menschen vorbereitet hat. Und ich erlebe es auch hier. In Epheser 2, Vers 10 lesen wir, wir sind geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Ist uns das bewusst? Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Und es geht immer um Menschen im Reich Gottes. Es gibt eine Untersuchung von einem Religionssoziologen, Paul Zulehner. Er hat das in dem Buch Gottessehnsucht aufgeschrieben, im deutschsprachigen Raum. Und zwar, er hat beurteilt, welche Menschen wirklich suchend sind oder offen sind und welche nicht. Und er hat dann das so eingeteilt, er hat gesagt, es gibt 40% Atheisten, also er meint das nicht im philosophischen Sinne, sondern 40% der Menschen, die so leben, als ob Gott nicht existiert, für die Gott keine Rolle spielt. Und er sagt, es gibt 10% Christen, 5%, die so einen kulturellen Zugang zum Glauben haben und 5%, die einen persönlichen Zugang zum Glauben haben. So, da bleiben noch 50% übrig und er sagt, von den 50%, das sind alle spirituell suchende Menschen, und davon 35%, von diesen 50%, die haben so eine Patchwork, die sind in der Esoterik, die sind überall, die wollen eigentlich von Jesus nichts wissen, aber die sind spirituell irgendwie unterwegs und suchend und offen für alles Mögliche, ja, aber meistens eben nicht für den Glauben. Aber dann kommt eine interessante Zahl, da bleiben nicht nur 15% übrig, und er sagt, 15% nach seinen Untersuchungen sind wahrhaft suchende Menschen. Das heißt nicht, dass die sich morgen bekehren, wenn ich die anspreche, aber sie sind wirklich auf der Suche nach der Wahrheit. 15%. Das ist eine Menge, oder? Wenn der einigermaßen recht hat. Aber was ich sagen will hier, Jesus schickt die Leute ja in die Dörfer und in die Häuser und er sagt, wenn dort ein Sohn des Friedens ist, also ein Mensch, der bereit ist, diesen Frieden zu empfangen. Und auch heute gibt es diese Menschen, die bereit sind, diesen Frieden zu empfangen. Wir treffen auf vorbereitete Menschen. Gott bereitet Menschen vor. Da, wo das Wort auf fruchtbaren Boden fällt. Und für uns ist es wichtig, dass wir die Augen offen halten, dass wir diese Menschen erkennen, dass wir sie finden. Fang dort an, wo du sie am ehesten vermutest. So würde ich es machen. Und wir verlieren den Frieden nicht, wenn wir Ablehnung erfahren. Ja, also wenn der Frieden nicht... Wir bleiben trotzdem im Frieden mit dem Herrn. Wir sind nicht abhängig von der Reaktion des Gegenübers. Der zweite Punkt ist, suche einen geeigneten Raum für Begegnung. Ja, das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein. Damals war es das Haus, ganz oft. Hier war es das Haus in dem Text. Zur Zeit Jesu war es ja völlig normal, dass Dorfbewohner Reisende aufnahmen. Es gab noch kein Booking.com. Und orientalische Gastfreundschaft, ich glaube, das muss man verstehen, das war ja damals ein heiliger Wert. Und das kann man gar nicht mit heute vergleichen, also die Bedeutung der Gastfreundschaft. Das erleben wir zum Teil auch jetzt noch in der orientalischen Welt oder wir in Kasachstan. Das ist eine Ehre und eine Pflicht für die Menschen, andere aufzunehmen. Was steckt dahinter? Das eigene Haus, die eigene Wohnung, ist ein geschützter Raum. Also der Gastgeber fühlt sich da sicher und er fühlt sich verantwortlich. Und das ist eine wunderbare Umgebung, wo Vertrauen entstehen kann und wo dann auch zwanglos Gespräche stattfinden können. Ich habe eine Nachbarin, die Beate, die sagt immer, wenn ich an ihre Tür komme, komm rein. Immer sagt die, Markus, komm rein. Das machen wir nicht. Ja. Wir sagen nicht zu jedem, der an der Tür steht, komm rein. Aber sie sagt, komm rein. Sie ist wirklich sehr gastfreundlich. Und immer wenn, meistens sage ich, nee, ich will nur was abgeben oder ich will nur was sagen, ne? Ich habe dann keine Zeit oder meine keine Zeit zu haben. Und immer wenn ich reinkomme, dann kommt ihr Mann dazu und dann können wir über den Glauben sprechen. Das funktioniert in unserem Haus nicht. In meinem Haus. Also da ist eine höhere Hürde. Aber bei ihr, da fühlt sie sich sicher und da fühlt sie sich verantwortlich, da bietet sie mir was an und ist eine optimale Voraussetzung, um über den Glauben zu sprechen. Deshalb würde ich sagen, wir brauchen es ja immer praktisch, ja. Auch wenn wir unsere Gastfreundschaft hier nicht so vergleichen können wie mit der orientalischen Gastfreundschaft, aber wenn wir auf Gastfreundschaft treffen, dann sollten wir sie unbedingt annehmen. Also wenn dich jemand einlädt, nimm die Einladung an. Sag nicht, du hast keine Zeit. Das ist immer eine offene Tür. Geh zu den Leuten ins Haus. Lass dich einladen. Oder lade dich selbst ein. Das mache ich auch manchmal. Das funktioniert auch wunderbar, sich selbst einzuladen. In den meisten Fällen klappt das. Also ich sehe das so in unserer Gemeindelandschaft, da ist irgendwas schiefgelaufen, weil wir wollen, dass die Leute in unsere Welt kommen. Aber das Prinzip ist hier, wir kommen in seine Welt. Wir kommen in seine Welt, da wo er sich wohlfühlt, wo er sich sicher fühlt und wo er sich verantwortlich fühlt. Und wenn wir an Gemeinde denken, dann wollen wir immer, dass die Leute zu uns kommen, in unsere Welt. Da fühlen die sich aber erstmal nicht wohl und nicht sicher und auch nicht verantwortlich. Aber wir übertragen das. Das Haus ist ja nicht immer der Platz bei uns, weil manche haben ja ihre Häuser zu und so weiter. Es geht ja um den geeigneten Raum für Begegnung. Das kann auch der Arbeitsplatz sein, wo der andere sich wohl und sicher fühlt. Das kann der Arbeitsplatz sein. Das kann der Sportplatz sein. Das kann die Uni sein. Das kann die Schule sein. Das ist heute vielfach das Internet. Also viele sind ja nur noch digital unterwegs, aber dort fühlen sie sich wohl und sicher und deswegen kann man ihnen dort begegnen. Dieser Raum ist wichtig, diesen Raum zu finden. Aber es gibt noch einen ganz wichtigen Aspekt, den der ganze Text praktisch atmet, nämlich sich abhängig machen von der Hilfe anderer. Das ist ja etwas, mit dem kommen wir wahrscheinlich, das verstehen wir noch, aber mit dem kommen wir am schwierigsten zurecht. Und schauen wir uns das mal genauer an. Jesus sendet seine Jünger in die völlige Abhängigkeit von der Gastfreundschaft der Leute. Und wir haben ja so im Kopf, wir wollen ja niemandem zur Last fallen. Ne? Also, sie sollen nichts mitnehmen, kein Geldbeutel, keine Vorräte, keine Schuhe. Also, ja, man könnte sagen, irgendwie, man fühlt sich doch nackt. Und ich habe so gedacht, das ist heute wie, wenn man einem jungen Menschen sagt, lass dein Handy zu Hause. Ja, da ist ja auch alles drauf, die Kontakte, das Geld und mittlerweile ist ja alles auf unserem Handy. Lass dein Handy zu Hause mal einen ganzen Tag. Dann merkt man schon, wie schwer das ist für viele. Ja, vielleicht nicht für unsere Generation, wir würden das noch schaffen. Also wir sehen hier, es geht ja darum, dass wir das Prinzip verstehen. Es geht um völlige Abhängigkeit von Gott und Menschen. Und das fällt uns schwer, weil wir ja Menschen sind, die sehr sicherheitsbedürftig sind. Also wir, wenn wir irgendwas planen, dann brauchen wir erstmal ein Konzept, dann ein Budget, dann brauchen wir noch die Genehmigung und dann geht es vielleicht los unter Umständen. Aber einfach so, ne, drauf losgehen und so sagen, Herr, das Thema Vertrauen, ich vertraue dir jetzt. Es geht nicht darum, was du planen kannst, das plane ruhig. Das ist nicht das Problem, du kannst es gerne vorbereiten. Das Problem ist nur, dass du nicht gehst. Und aus einem vermeintlichen Sicherheitsbedürfnis heraus, weil du ja nicht weißt, was auf dich zukommt. Ja, was ist denn das für ein Vertrauen? Ist das nur theoretisch, wenn wir sagen, wir vertrauen Gott? Sie sollten nichts mitnehmen und sich in die Abhängigkeit von den Umständen begeben, die dann auf sie zukommen werden. Und das ist Vertrauen. Geh doch einfach mal los. Setz doch einfach den Fuß mal vor die Tür. Und sag, Herr, ich bin mal gespannt, was da passiert und wem ich heute begegne. Ja, ich sitze auch den ganzen Tag hinter meinem Schreibtisch und das erlebe ich da nicht. Aber wenn ich erstmal durch unser Dorf gehe oder wenn ich einkaufen gehe oder so weiter, ich begegne immer Menschen. Und das sieht für jeden vielleicht anders aus. Aber es geht um dieses Vertrauen. Gott ruft dich zu mutigen Schritten. Und ich bitte dich, dass du dir mal was überlegst, denn ihr habt nächsten Sonntag hier Zeugnisgottesdienst. Und dann erzähl doch mal, wie du das erlebst und wo du im Vertrauen auf Gott einfach mal mutig wohin gegangen bist und mal vielleicht angeklopft hast oder jemanden angerufen hast und vorher nicht wusstest, wie die ganze Sache ausgeht, sondern sagst, ich mache das jetzt im Vertrauen auf den Herrn, dass er Dinge vorbereitet hat. Und ich bin jetzt mal mutig. Noch was. Es ehrt den anderen, wenn ich mich von ihm abhängig mache. Es bringt mich ja in gewisser Weise in seine Schuld. Und dazu sind wir oft zu stolz. Ich sagte schon, wir wollen niemanden zur Last fallen. Wir denken, das ist eine christliche Tugend, niemanden zur Last zu fallen. Ja. Und wir sind auch stark darin, den anderen zu helfen. Also klar, kann immer jeder kommen und kann von mir Hilfe bekommen. Ich mache alles für die. Und denken, das ist besonders christlich. Ja. Das ist ja auch richtig, hilfsbereit zu sein und Menschen zu helfen, die in Not sind. Aber sich selbst helfen zu lassen. Dann steht der andere ja sozusagen über mir. Und wisst ihr, das steht uns wunderbar an, diese demütige Haltung. Das steht uns wunderbar an, wenn der andere etwas Gutes für uns tun kann. Denn der andere hat oft das Gefühl, dass er uns nicht das Wasser reichen kann, moralisch gesehen. Zumindest denkt er, dass wir denken, dass wir moralisch irgendwie doch ein bisschen besser sind, weil wir sind ja Gläubige. Ja, und er hat es ja noch nicht begriffen, so ungefähr. Ne? Und das schafft ein Gefälle von oben herab. Ich sehe das bei meinen Nachbarn, ich sehe das bei Menschen, mit denen ich, da ist ein Gefälle. Und dieses Gefälle wird aufgehoben, wenn ich plötzlich ihn brauche und wenn ich sage, du, hilf du mir mal, ich bin in Not. Das müssen wir weiterdenken, das ist in uns nicht verankert, ich weiß das, aber denk das mal weiter. Zum Beispiel die Frau am Jakobsbrunnen, Jesus sagt, gib mir etwas zu trinken. Ja, sie konnte dem Meister das Wasser reichen. Das war so eine große Wertschätzung und Ehre für sie. Die hat nicht gesagt, oh, jetzt muss ich dem auch noch was zu trinken geben. Ja? Kann er das nicht selber machen? Nein, es hat sie erhöht. Sie, die von allen abgelehnt wurde, die zu nichts zu gebrauchen war, aus der Sicht der anderen. Es ehrt sie, dass sie Jesus das Wasser reichen kann. Der dritte Punkt. Sei dir bewusst, dass du ein Segensträger bist. Wenn ihr ein Haus betretet, sagt als erstes, Friede sei mit diesem Haus. Interessant ist, dass in den arabischen und muslimischen Kulturen bis heute ja dieser Friedensgruß in der Begrüßung steckt. Salam alaikum. Ja, die sagen Salam alaikum, auch in Kasachstan sagen die Kasachen auch. Salam alaikum. Und dann wa alaikum asalam. Also, ne, wie Friede sei mit dir, ne, wie geht's dir, heißt das im übertragenen Sinne. Und der andere dann auch, danke gut, Friede sei mit dir. Und das ist natürlich spannend, dass sich das so lange irgendwie übertragen hat. Aber es geht ja nicht um die Formel, sondern da steckt ja mehr dahinter. In den Nomadenkulturen, lange vor dem Islam, galt ja der Gast als von Gott gesandt oder als ein Geschenk Gottes. Und das macht es so besonders. Also das geht wahrscheinlich auf die Abraham-Geschichte zurück, ja, als die Engel kamen und die Geburt Isaaks ankündigten. Also es könnte sein, dass der Gast ein Bote von Gott ist. Jetzt kommt ein besonderes Geschenk von Gott. Und das schafft auch diese Haltung zu dieser Gastfreundschaft. Und wir kennen das aus dem Hebräerbrief ja auch, ja, dass einige durch ihre Gastfreundschaft Engel beherbergt haben. Ja. Also es könnte sein, dass das ein Engel ist. Das ist derselbe Gedanke. Jetzt weiß das natürlich nicht mein Nachbar, ja, wenn ich ihn besuche, dass ich ein Engel bin. Ja, das denkt er nicht. Das ist für den irgendwie schwierig. Aber es spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, denn das Besondere ist, wir sind tatsächlich von Gott gesandt. Und das hat sehr viel mit unserem Selbstverständnis zu tun. Und wir sind oft so demütig und denken so gering von uns und denken auch, das wäre christlich, wenn wir so gering von uns denken, und es ist überhaupt nicht christlich, sondern dass unser Selbstverständnis ist, dass wir Gesandte Gottes sind, Boten Gottes. Wir sind das Licht der Welt. Wir bringen Licht in die dunkelste Hütte. Und es hat, egal wo wir hinkommen und egal wie wir uns fühlen, egal ob es uns gut oder schlecht geht, wir sind Boten Gottes. Das Besondere finde ich, dass Jesus zu uns sagt, ihr seid das Licht der Welt. Er sagt ja von sich auch, ich bin das Licht der Welt. Aber er sagt nicht, wir sind der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir sind die Auferstehung. Ne? Das sind wir alles nicht. Wir sind auch nicht die Auferstehung. Wir sind auch nicht das Brot des Lebens. Das ist alles der Herr. Nur bei dem Licht, da ist es anders. Da sagt der Herr, ich bin das Licht der Welt. Und nachher sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Weil Jesus in uns lebt, sind wir das Licht der Welt. Du bist das Licht der Welt, heute in deiner Familie. Morgen am Arbeitsplatz, egal wo du bist das Licht der Welt und du bist gesandt. Ich weiß nicht, ob ihr Johannes Wart kennt, das ist ein christlicher Kabarettist, der aus Süddeutschland kommt, und der hat mal gesagt, er würde morgens vor dem Spiegel stehen und würde sagen: Johannes, du bist das Beste, was der Welt heute passieren kann. Und so müssen wir auch vor dem Spiegel morgens stehen. Und ja, und das ist kein Stolz. Mein Nachbar kann froh sein, dass ich sein Nachbar bin, weil ich für ihn bete, weil ich ihn schätze, weil ich ihn liebe. Ich mache nicht alles richtig, aber ich bin auch hilfsbereit, ich bin für ihn da. Und er weiß das auch, er schätzt das auch sehr. Ich bin ein Segen für ihn und ich will das auch immer sein, nicht weil ich so toll bin, sondern weil Jesus in mir lebt und weil Jesus in mir die Liebe für ihn mir schenkt. Vielleicht wäre das mal so eine Übung für dich, morgens vor dem Spiegel. Ja, Markus, du bist das Beste, was dieser Welt heute passieren kann. Um dir klarzumachen, das ist eigentlich meine Sendung. Wir müssen uns unserer Identität bewusst sein. Wir sind berufen und auserwählt. Und wir bestätigen diese Identität durch die Liebe, die wir zu den Menschen haben, und auch durch die guten Werke. Jesus sagt ja, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Die nächsten Punkte sind kürzer. Der vierte Punkt, lasst dich nicht vom Wesentlichen ablenken. Hier steht jetzt, haltet euch nicht mit langen Begrüßungen auf. Ich weiß genau, was gemeint ist. In Kasachstan ist das so, wenn jemand sagt, ich lade dich zum Tee ein, dann musst du 3-4 Stunden mitbringen. Also, und dann lädt dich der Nächste auch ein, und weil denen die Gastfreundschaft so wichtig ist, die wollen alle, dass du zu ihnen kommst, und dann kannst du den ganzen Tag nur essen, trinken und quatschen und so. Und deswegen hier, ne, zieht nicht von Haus zu Haus, ja, so, das passt wunderbar, also wenn man in Kasachstan war, versteht man diesen Text sofort, sondern bleib da, wo Gott dich hingeschickt hat und so weiter. Haltet euch nicht mit langen Begrüßungen auf, also Begrüßung heißt Gastfreundschaft, viel Zeit, man kann sich da verzetteln. Wird auch viel palabert und so weiter. Aber das würde uns ja nie passieren. Also wenn wir, müssen wir das übersetzen. Begrüßung ist nicht gleich Begrüßung, dort wie hier. Das müssen wir übertragen, und dann würde uns das ja auch nie passieren, weil wir nie so lange beim Essen sitzen bleiben. Wir hätten überhaupt nicht die Ruhe dazu, sondern wir würden sofort auf die Uhr gucken und wollten wieder an die Arbeit. Ja? Also das ist so fremd. Und doch, wenn wir das Prinzip verstehen, merken wir, es trifft uns trotzdem genauso. Denn wir fallen auf der anderen Seite vom Pferd, dadurch, dass wir so viel in den Tag hineinstecken und so viel arbeiten und machen und tun und auch den Fokus verlieren. Es geht nämlich hier um das Thema, verzettel dich nicht. Verzettel dich nicht. Wie oft verzettelst du dich und verlierst den Fokus aus dem Blick? Wozu hat der Herr dich berufen, wozu benutzt er dich? Wenn du die Gabe hast, Menschen zu ermutigen, wie viel Zeit geht drauf, dass du Menschen ermutigst? Wenn du die Gabe hast, Menschen zu dienen, was immer Gott dir geschenkt hat, was immer Gott dir gezeigt hat, entwickelst du diese Gabe, nutzt du das, hast du deinen Fokus klar, oder wirst du ständig abgelenkt und sagst ständig, ach, eigentlich müsste ich, müsste mehr Bibel lesen, müsste mehr beten, müsste eigentlich längst mal den besuchen, müsste eigentlich das. Das ist ein Zeichen dafür, dass du dich verzettelt hast, dass du den Fokus verloren hast. Werde dir nochmal klar, was der Herr von dir will, und dann tu das, behalte den Fokus. Das ist damit gemeint. Und das Fünfte, sei sensibel für die Kultur des Anderen. Wenn ihr in einer Stadt kommt und man euch aufnimmt, dann esst, was man euch anbietet. In der jüdischen Gesellschaft gab es ja strenge Reinheits- und Speisevorschriften. Und es ist so interessant, dass Jesus hier sagt, fragt nicht nach, esst, was man euch vorsetzt. Und ein kasachischer Pastor fragte mich mal, Jirkin Beck heißt der, du, ist dir aufgefallen, dass in diesem Bibeltext zweimal steht, dass man essen und trinken soll, was einem vorgesetzt wird? Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, als wir den Text gelesen haben. Es steht tatsächlich zweimal da, dass man essen soll, was man vorgesetzt bekommt. Und dann hat er gesagt, wie er das macht. Er isst erstmal und genießt das, ja, und denkt nicht sofort, wie kriege ich die Kurve zum Evangelium, sondern er ist einfach ganz da mit den Leuten und isst. Und das dauert halt dann auch ein paar Stunden. Ja, in Kasachstan zumindest. So ganz da zu sein, in der Situation und diese Sensibilität für die Kultur des anderen zu haben. Wir hatten jetzt eine Situation, wir sind immer Anfang Mai mit unseren Optikereinsätzen dort und da wird immer der Tag des Sieges gefeiert, 8. Mai normalerweise in Russland, ehemalige Sowjetunion 9. Mai. Und auch in Kasachstan wird das mit Paraden gefeiert und die Leute, ja, alles möglich. Und dann sind wir Deutsche natürlich da, die Besiegten. Wir haben da kein Problem damit, ne? Wir sind ja froh, dass wir besiegt wurden, dass der Spuk vorbei ist. Und die freuen sich dann, wenn sie merken, oh, da sind Deutsche. Ja? Also es sind jetzt nicht die Gemeindeleute, sondern irgendwelche Leute dann im Dorf. Und so haben wir es jetzt erlebt, da war laute Musik und wir haben so ein paar Mitarbeiter, die sind neugierig, die sind dann da hingegangen, wir kommen aus Deutschland, oh, aus Deutschland, dann haben die uns nicht mehr losgelassen. Dann halten die uns fest. Dann sind wir da mit unserer Geige, Musikinstrument gekommen, gespielt und dann gab es da Schaschlik und Wodka. Also das war das Essen da, Schaschlik und Wodka. So, würdet ihr da jetzt, Schaschlik würdet ihr wahrscheinlich alle essen, aber würdet ihr dann Wodka trinken? Ja, habe ich in russlanddeutschen Gemeinden gefragt, würdet ihr Wodka trinken? Ne? Und die alle, nein, würden auf keinen Fall Wodka trinken. Ne? Ja, okay, dann nehmt ihr die Bibel also auch nicht wörtlich. Ja, ich weiß, es ist nicht so einfach und es ist immer irgendwie so ein schmaler Grat. Ja? Ich meine, wenn man ein Problem mit Alkohol hat, sollte man wirklich die Finger davon lassen, das ist klar. Aber hier sehen wir, ja, esst und trinkt, was euch vorgesetzt wird. Ich trinke doch mal gar keinen Alkohol, aber ich habe da einen Wodka getrunken. Ja. Und plötzlich haben wir, also nicht, weil ich den Wodka getrunken habe, aber ich habe mich trotzdem daran gehalten. Und wir konnten nachher das Evangelium verkündigen in dieser Familie, konnten für die Leute beten und so weiter. Das erleben wir oft. Lass dich auf die individuelle Kultur des anderen ein. Ich glaube, wir brauchen diese Sensibilität und die Wertschätzung für die Kultur des anderen und sollten sie nicht so schnell verurteilen. Ich glaube, dass wir zu schnell die anderen verurteilen, weil sie tanzen, weil sie trinken, weil sie katholisch sind oder weil sie, was weiß ich, weil sie sind. Ja, ist alles falsch. Wir sind so schnell dabei, die Kultur andere Menschen zu verurteilen und uns da rauszuhalten. Paulus hat gesagt, ich bin allen alles geworden, um etliche für Christus zu gewinnen. Aber er hat sich an das Gesetz Jesu gehalten. Er hat nicht gesündigt. Ein Pfarrer sagte mal zu mir, Bruder Feil, also ich hatte ihm ein paar Vorschläge gemacht, was man alles machen kann, um Brücken zu bauen zu den Menschen. Und das war ein bisschen zu bunt wahrscheinlich, was ich da so alles erzählt habe. Und dann hat er zu mir gesagt, Bruder Feil, ich mache alles mit, bis auf die Sünde. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, da bin ich voll, stehe ich voll dahinter. Ich mache auch alles bis auf die Sünde. Die Frage ist, wo ist die Grenze? Aber es geht darum, um die Liebe für die Menschen zu haben, die Sensibilität für die Kultur des anderen. Ich bin allen alles geworden, um etliche für Christus zu gewinnen. Ich bin den Gottlosen ein Gottloser geworden, den Heiden ein Heiden geworden. Da wäre eine Predigt für sich nochmal, diese Sache. Also Sensibilität, aber auch Mut und Klarheit. Und das ist oft ein schmaler Grat, aber der Heilige Geist ist ein Fachmann für diesen schmalen Grat und er hilft uns und er leitet uns. Der letzte Punkt, höre zu, bete, heile, gib Zeugnis. Wenn ich hier darüber spreche, heilt die Kranken und so weiter, dann kriege ich schon mal, ich habe schon jetzt öfter über diesen Text gepredigt, die Rückmeldung, ja, aber das gilt auch nicht für uns heute, heilt die Kranken, ist ja auch so ein Thema. Heilt die Kranken, die dort sind und verkündet den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Und ich erzähle euch mal, wie wir das hier in Kasachstan oft erlebt haben. Und ich möchte das auch auf hier übertragen und auf euch und auf die Menschen, denen ihr begegnet. Da die Gastfreundschaft, das ist der Ort, ist das Haus, wir kommen dorthin, die Leute freuen sich wie Bolle, dass sie Gäste haben. Und Gäste auch noch aus Deutschland. Und wir werden wirklich da geehrt. Und dann wird gegessen und dann unterhalten wir uns mit denen. Und Gott schenkt uns dann in dem Moment auch so die Liebe für diese Kasachen. Das ist ja so eine ganz fremde Kultur eigentlich. Und wir merken, dass Gott uns dann auch immer so eine Liebe schenkt für die Menschen. Und dass wir auch interessiert sind. Und dann wird erstmal gegessen und dann wird auch viel gelacht. Wir haben ganz oft eine richtig tolle Atmosphäre, wo viel gelacht wird. Und die freuen sich, wir freuen uns über das gute Essen. Das sind die besten Voraussetzungen, die besten Bedingungen. Und dann fragen wir sie, wie es ihnen wirklich geht. Weil wir ihr Interesse haben, weil wir ihnen dienen wollen. Wir dürfen übrigens da dann immer beten, immer ein Wort sagen, weil der Gast bekommt diese Ehre, ja, egal was er da sagt. Aber erstmal fragen wir, wie es ihnen geht. Und dann erzählen sie, dass das Pferd eine Kolik hat, das ist ganz schlimm, weil Pferde sind ganz wichtig dort. Oder dass das Kind eine Krankheit hat, aber sie das Geld nicht für den Arzt haben und so weiter. Oder dass jemand einen Schlaganfall hatte, was auch immer. Wir beten dann für die Situation und wir haben manches Mal Heilung erlebt. Aber es geht gar nicht darum, ob jemand in dem Moment geheilt wird. Er soll ja heil werden im Blick auf das ewige Leben. Wichtig ist, dass Gott sich offenbart. Und er kann das so oder so tun. Und oft schenkt er auch keine Gesundheit. Aber Gott greift ein. Er zeigt sich, dass er ein lebendiger Gott ist. In dem Moment, wir fragen dann, ob wir für sie beten können. Und wir beten für die Leute. Und die Leute sind, Gott begegnet ihnen. Also das ist interessant, was Jesus dann tut. Und dann kommt so ein Stein ins Rollen, weil sie vielleicht zum ersten Mal Jesus begegnet sind. Und ich übertrage das mal auf uns heute. Ich glaube, wir dürfen Menschen nicht als Missionsobjekte behandeln, sondern wir müssen sie wirklich lieben und auch Interesse für sie haben. Wir möchten gerne, dass Menschen in unsere Gemeinde kommen, aber wir lassen sie nicht in unser Herz kommen. Das ist das Problem. Sie sollen in unsere Gemeinde kommen, aber nicht in unser Herz, weil das würde was verändern. Wir müssen die Leute erst in unser Herz lassen und dann werden wir anders für sie beten und anders für sie da sein. Und dann möchte ich euch ermutigen zum Schluss und dann will ich schließen, betet für die Menschen. Wenn ihr mit Menschen in Kontakt seid und sie euch etwas erzählen und sie merken, dass ihr Interesse an ihnen habt und sie lieb habt, dann wird es immer wieder Möglichkeiten geben, wird es immer wieder Situationen geben, wo sie sich öffnen. Und dann sind wir gefragt, dass wir für sie beten. Und nicht nur sagen, ja, ich bete für dich. Bete doch da, wo du bist, ganz kurz für sie und erwarte, dass Jesus eingreift. Wisst ihr, wenn bei mir zu Hause der Wasserhahn tropft, und wenn ich das jetzt, das kriege ich noch selber hin. Aber wenn ich das nicht hinkriegen würde, würde ich einen Klempner rufen, weil das ist der Fachmann. Und wenn Leute Probleme haben, dann sind wir die Fachleute, weil wir beten können. Nicht die Gemeindeleitung und spezielle Menschen, der Evangelist, der Pastor, sondern du, weil du eine Beziehung zu Jesus hast. Du hast eine Beziehung zu Jesus. Du bist ein Bote Gottes. Was hindert dich daran, für den anderen zu beten, im Namen Jesu? Da draußen sind Menschen, die auf der Suche sind. Finde sie. Amen.